wichtigste Regel ist, achtet auf das Abgegriffene und vermeidet es. Versucht neu zu denken, neu zu sehen. Nehmt nicht immer die nächstliegende Metapher.
You are now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Herzlich willkommen im Podcast des Literaturcafé.de. Wir haben den Februar 2021 und endlich wieder mal eine neue Folge dieses Podcasts. Diesmal fast schon eine elementare Folge, denn es geht um nichts Geringeres als das Geheimnis großer Literatur. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich freue mich jetzt, über dieses Thema zu sprechen mit einem Experten. Das Geheimnis großer Literatur, so lautet der Untertitel seines neuen aktuellen Buches. Es trägt den Titel, den doppelt verdrehten Titel, muss man sagen, Die Schlange im Wolfspelz, da werden wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Erschienen ist es im Rowohlt Verlag bereits im letzten Herbst und ich freue mich jetzt, dass ich mit dem Autor dieses Buches, schauen wir mal, über die Geheimnisse der großen Literatur sprechen kann und dass er Zeit hat. Im Podcast des Literaturcafé.de begrüße ich den Schriftsteller, Literaturkritiker, Germanist Michael Mahr. Willkommen, Herr Mahr.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, jetzt über dieses Thema zu sprechen. Und ich möchte gleich am Anfang, bevor wir eben mal versuchen zu ergründen, was Literatur ausmacht, bei der Basis anfangen, aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn ich häufig auch über Literatur spreche oder Literaturkritiken schreibe, dann passiert es mir sehr häufig, dass ich meine, also dass die Leute meinen, ich spreche jetzt über bessere Texte, große Texte, Texte, die vielleicht auch ein bisschen intellektuell sind, die fernab von dem sind, was so die Bestsellerlisten rauf und runter bevölkert. Und dann kommt man schnell in die Diskussion dieser U- und E-Literatur und spätestens dann behauptet einer, das sei ja wieder mal typisch deutsch und im Amerikanischen gäbe es die Unterscheidung gar nicht, dass also so Autoren wie Jonathan Franzen oder Paul Auster sich also sowohl unterhaltend schreiben als auch eben literarisch. Oh, ja, und dann bin ich immer so ein bisschen ratlos, weil ich ja gar nicht in dem Sinne Besseres oder an das meine. Wie würden Sie denn ganz generell Literatur definieren? Und wie, oder geht es Ihnen häufig auch so, dass Sie in dieses Dilemma kommen?
Ich glaube, ich bin nicht der größte Künstler, was Definitionen angeht, weil sich die Frage mir nicht stellt. Ich schlage ein Buch auf und es gefällt mir, oder es hat formale Finessen, die mich reizen. Ich würde aber niemals sagen, das ist nicht Literatur, nur weil es mir einen, meinetwegen sogar kruden Stoff so präsentiert, dass es mich fesselt. Deshalb gebe ich Ihnen auch ganz recht darin, diese Unterscheidung zwischen E und U, die ist eh überflüssig. Also damit kommt man nicht viel weiter. Aber ich würde es dann eher negativ definieren. Also man merkt es, wenn es keine Literatur ist. Das merkt man dann sehr schnell.
Können Sie das festmachen, dass die Sprache nicht taugt oder dass es einfach nicht trägt oder dass man nicht über die erste Seite hinauskommt?
Wenn es so geschrieben ist, dass man es auch in der Zeitung, in der Tageszeitung lesen könnte, wobei es hervorragende Artikel gibt, auch im Feuilleton mancher Tageszeitung, aber dann sagt man ja, gut, es ist ein Gebrauchstext. Vielleicht ist das die Unterscheidung zwischen Gebrauchstext und zwischen dem fiktionalen Text mit formalen Ansprüchen. Dort läuft letztlich alles auf das Geschmacksurteil hinaus, natürlich. Also, ich würde nie ein Buch, das ich schlecht finde, absprechen, dass es nun doch dennoch zur Literatur zählt. Das ist schon klar. Aber wie gesagt, es ist so ein großer Begriff und da helfen Definitionen auch nicht so wahnsinnig viel weiter.
Der Untertitel Ihres Buches impliziert ja eigentlich, wenn es große Literatur gibt, muss es ja in gewisser Weise auch kleine Literatur geben.
Das ist logisch nicht abzuweisen, dieser Schluss. Es ist in diesem Fall eher die Alliteration, die zu solchen Untertiteln führt.
Nun beschäftigen Sie sich im ersten Teil Ihres Buches oder mehr oder weniger gleich von Anfang an um den Begriff des Stils. Also Stil macht große Literatur aus. Das, denke ich, kann ich mal so festhalten. Und in gewisser Weise ist ja Ihr Buch auf den ersten Seiten zunächst einmal auch eine Einführung in die Elemente, was guten Stil ausmacht. Es gibt den Satz, der gleich am Anfang auftaucht, dass es guten Stil eben genauso wenig gibt wie die eine schöne Handschrift. Aber Stil und Sprache, das ist schon elementar. Das, denke ich, können wir so festhalten.
Das können wir so festhalten mit der Einschränkung, die ich selber mache, dass es Werke gibt, die ich auch zur großen Literatur zählen würde oder die ganz bestimmte zugehören, von deren Autoren man aber nicht unbedingt sagen würde, dass sie nun große Stilisten sind. Also es ist, der Stil ist nicht unbedingt die allein hinreichende Bedingung oder Voraussetzung dafür. Es gibt umgekehrt, insofern der Fall ist gar nicht so leicht, es gibt umgekehrt Autoren, ich könnte jetzt vielleicht mir auch eine Autorin ausdenken, aber da fällt mir gerade keine ein, denn ich denke zum Beispiel gerade an den Autor Rudolf Borchert, den ich für einen sensationellen Stilisten halte, und der hat aber trotzdem fast kein richtig lesbares Buch geschrieben. Also es sind zwei Dinge, die sich nicht unbedingt ausschließen. In der Regel aber, es ist eben die Ausnahme von der Regel, was ich gerade sage, in der Regel ist natürlich das literarische Werk, das mich oder das uns anspricht, zeichnet sich dadurch aus, dass der Autor seinen ganz individuellen Stil ausprägt. Das ist das Entscheidende am Stil, es ist eben individuell. Jeder hat seine eigene Handschrift, jeder hat seine kleinen Vorlieben und meinetwegen auch Manierismen. Und deshalb kann man auch über Stil generell überhaupt nicht gut sprechen, weil es eher eine Art von Kaleidoskop von Einzelformen ist.
Was Sie dann ja auch machen, sozusagen im zweiten Teil, da führen Sie Leserinnen und Leser durch die Texte verschiedener Autorinnen und Autoren. Allerdings betonen Sie ja auch, dass es eben nicht nur Stil ist. Also Stil kann ja auch zu manieriert, zu überbordend werden. Und dass Stil ja auch immer verbunden sein muss oder gewisserweise erlebt sein muss. Also dass verbunden sein muss mit dem Leben des Autors und ja mit dem Denken des Autors.
Ja, es wäre ein Missverständnis zu glauben, das Missverständnis liegt vielleicht dadurch nahe, dass man von stilisiert spricht, so mit so einem leichten, mit so einem leicht abschätzigen Gestus. Stil heißt ja keinesfalls irgendwie manieriert oder overdone oder overwritten. Das meine ich nicht mit dem Begriff Stil. Wenn Sie lesen Johann Peter Hebel, die Sätze, da liegt der Stil in der sozusagen scheinbaren Stillosigkeit, beziehungsweise in dem eben nicht zu viel, in dem nicht overdone, in dem insofern muss man dieses Missverständnis meiden. Stil ist einfach, wie ich es nochmal sagen möchte, oder um es mit einem Vergleich aus der Musik zu machen oder zu erklären oder zu erläutern, wenn wir ein Musikstück hören von Chopin oder von Debussy oder von Schubert oder von Schostakowitsch, dann hören wir eigentlich fast immer nach wenigen Takten, von wem es ist. Das ist eben genau die Persönlichkeit, die sich ausdrückt in diesem Stil. Und deshalb haben Sie auch wieder vollkommen recht. Natürlich lässt sich der Stil nicht trennen von der Persönlichkeit der Person, die ihn geschaffen hat. Deshalb versteht man nicht so viel von Stifter, schreibe ich in meinem Buch, wenn man nichts über ihn weiß, über diesen Zwangscharakter, der sich dann auch eben stilistisch äußert, zum Beispiel. Und so kann man das dann anwenden und ausführen auf viele der Autoren, die ich in so einer Art kleinen Porträtgalerie von 50 Autoren und Autoren im Mittelteil meines Buches darstelle.
Es gibt ja bei Filmen auch häufig immer so die Aussage, wenn die Leute aus dem Kino kommen und sagen, boah, das waren tolle Bilder, kann man es vielleicht auch umgekehrt so sagen, wenn man bei einem Buch zu sehr sagt, boah, das ist eine tolle Sprache, und dann erstmal überlegen muss, was sonst an dem Buch noch gut ist, dass es vielleicht auch eben nicht das einzig Gute ist.
Natürlich, in dem Kunstwerk, was uns allen vorschwebt und was wir dann auch gerne zwei- oder dreimal wiederlesen, passt alles zusammen, fügt sich alles zusammen. Ist es natürlich, ohne Sprache ist alles nichts, das ist völlig klar, wir reden jetzt eben von Literatur. Aber es muss dann natürlich auch irgendwie, gut, es gibt auch plotlose Bücher, die uns fesseln, aber es müssen auch die Charaktere natürlich stimmen und so weiter. Es muss dann alles zusammen, es ist eine große Synthese aus allem, aus vielen Forderungen. Also es muss dann in der Synthese passt dann alles zusammen, aber ohne Sprache ist nichts, und die Sprache besteht nun mal aus Gedachtem, und der Stil zeigt das Gedachte. Man kann es nicht trennen künstlich voneinander.
Wir werden vielleicht mal auf einzelne noch zu sprechen kommen, aber Sie haben es ja gerade gesagt, dass Sie, und das macht Ihr Buch aus, das dann tatsächlich an konkreten Texten zeigen und auch an konkreten Textstellen zeigen, warum die eine Stelle gelungen ist. Also es geht ja eben überwiegend, auch das hatten Sie gesagt, um gelungene und große Literatur. Was war denn Ihre Motivation, jetzt auch dieses Buch zu schreiben, um Leserinnen und Leser auch ein bisschen heranzuführen oder den Blick zu schärfen auf diese Dinge? Oder vielleicht auch, ich höre eben auch viele Autorinnen und Autoren von diesem Buch sprechen, die sagen, ja, ich würde das auch für mein Schreiben jetzt ergründen. Also an wen hatten Sie im Blick oder was war Ihre Motivation, hier diese Beispiele aufzulisten und das daran zu zeigen?
Also das Erste ist, dass ich schon als Student der Germanistik im Alter von 20 Jahren gemerkt habe, dass mich die ganzen literaturtheoretischen Debatten nicht die Bohne interessieren, aber dafür brennend interessiert die Frage, warum Gottfried Keller eigentlich so viel besser schreibt als Autoren, die ihm oft gleich gesehen. Also das Geheimnis des Stils, wie ich es für mich nenne, hat mich 40 Jahre lang interessiert. Aber ich habe nie daran gedacht, darüber zu schreiben, weil es auch nicht ganz leicht ist. Dann bekam ich den Hinweis einer mir nahestehenden Person, die sagte, schreib doch mal ein Buch über Stil. Und dachte ich, ja, stimmt eigentlich, das interessiert mich am allermeisten an Literatur. Also jetzt beschränkt jetzt hier in diesem Fall auf die Deutschsprache natürlich, weil ich sonst nicht beurteilen kann. Und dann fing ich an und dachte an ein kleines Essay. Und 4 Jahre später ist es dann eben ein dickes Buch geworden. Und das war auch keineswegs geplant von Anfang an, diese Autorengalerie zu machen. Nur, es liegt eben im Wesen des Stils begründet, dass man es konkret machen muss. Man muss es halt am Satz zeigen oder an der halben Seite. Es bringt sonst nichts, allgemeine Regeln aufzustellen. Nicht, dass es diese Regeln nicht gäbe, mit ihren jeweiligen Ausnahmen. Aber es wird erst dann farbig und reich, wenn man diesen ganzen Fächer aufspannt und dann halt zeigt, warum Goethe manchmal ganz schlechte Dialoge macht, warum Fontane als Meister der gesprochenen Rede vielleicht auch minimal überschätzt wird und warum andererseits Hildegard Knef eine stark unterschätzte Autorin ist. Also da kommt man dann im Laufe von 4 Jahren Lektüre darauf. In diesen 4 Jahren habe ich auch viele Autorinnen und auch Autoren zum ersten Mal kennengelernt. Ich habe natürlich dann auch nachgelesen gezielt. Vieles war auch nur wiedergelesen. Aber das hat sich so nach und nach entwickelt. Das war keineswegs von Anfang an so geplant.
Wie haben Sie denn eigentlich auch Ihren Stil gefunden? Man wird ja, und das ist das Positive dran, ich glaube, das macht das Buch auch so erfolgreich, man wird von Ihnen ja manchmal, und das möchte ich jetzt nicht abfällig wissen, aber so ein bisschen so im Plauderton auch durch diese Texte geleitet. Sie sprechen häufig auch vom Wir, wenn Sie diese Texte analysieren. Manchmal tauchen auch Sie auf mit dem Ich. Also wie haben Sie denn Ihren Ton gefunden, tatsächlich diese Klammer zu machen um das Ganze, um diese ganzen Passagen und um die ganzen Textstellen?
Darüber kann man wahrscheinlich selbst am schlechtesten urteilen. Ich habe mich hier sozusagen am Schreibtisch nicht anders verhalten, als ich es in den letzten 30 Jahren als Autor gemacht habe. Ich habe mit dem kleinen Unterschied, ich habe vielleicht doch in diesem Fall etwas mehr gedacht an die Leser. Also ich wollte ihnen sozusagen begeistert mitteilen, was mir gefällt an diesen Autoren und wollte sie überzeugen und gewinnen und mit ihnen eine Art von Plauderei suchen, wenn man sie will. Insofern ist der Plauderton. Aber ich habe mir jetzt nicht bei jedem Satz überlegt, Gott, oh Gott, jetzt musst du auch irgendwie deine eigenen Kriterien genügen. Das wäre dann so wie der Tausendfüßler, der, wenn er darüber nachdenkt, mit welchem Beinchen er zuerst losspazieren soll, dann überhaupt gar nicht mehr gehen kann. So war es nicht, sondern ich habe so geschrieben wie immer. Ich saß hier entspannt 4 Jahre jeden Vormittag und habe 4 Stunden lang einfach vor mich hingeschrieben, was ich dachte und dann am Schluss versucht, es so zusammenzufügen und auch für den Leser dann interessant zu machen.
Wobei natürlich schon die Fülle beeindruckend ist. Also natürlich können Sie ja auch auf große Erfahrungen zurückblicken, auf Bücher, die Sie schon geschrieben haben, auf das, was Sie alles gelesen haben. Aber ich finde es doch enorm, sich vorzustellen, wie zumindest im Text kommt es so rüber, wie souverän Sie Dinge und Texte gegenüberstellen. In Teilen auch sehr gewagt, wenn Sie Rilke Mann und dann noch einen dritten vergleichen. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Aus welchem Fundus hatten Sie da 4 Jahre? Kommentare. Wir sehen uns jetzt per Zoom. Ich sehe jetzt in Ihrem Zimmer keine riesigen Bücherstapel.
Nicht mehr.
Aber das war tatsächlich so?
Hätten wir uns vor einem Jahr per Zoom gesehen, falls es das schon gab. Schon knapp. Also ich habe ja ein Fensterbrett und eine lange Bücherwand und die standen am Schluss zweireihig. Ich konnte mein Fenster also eine Weile nicht mehr öffnen hier. Nein, das hat sich dann sehr, es ist halt eins führt zum nächsten und dann liest man diese Autorin und wird verrückt und dann kriegt man noch einen Tipp. Vieles eben auch den Tipps von guten Leserinnen und Lesern zu verdanken. Also die mir sagten, du musst unbedingt XY jetzt dir mal anschauen, habe ich mir das gekauft oder bestellt. Und fand dann ja tatsächlich natürlich, die darf nicht fehlen. Und so gibt eins das andere.
Und man spürt auch, dass Sie sich wahrscheinlich ein bisschen manchmal auch zügeln mussten und vielleicht sicherlich den einen oder die andere dann rauslassen und nicht mit reinnehmen konnten.
Ja, da gilt beides. Einerseits war das Schöne an dem Buch, was mir überhaupt das größte Vergnügen gemacht hat bei der Niederschrift, dass ich eben keinen Termin hatte, keinen Vertrag, sondern ich konnte so für mich hin machen. Das habe ich eben jahrelang gemacht. Andererseits, das ist die zweite Seite, muss dann halt irgendwann doch das Ding fertig werden. Dann sagt der Verlag so, Abgabe am so und so vielten. Und wenn es bis dahin nicht klappt, dann bleiben natürlich immer viele Autorinnen und Autoren zurück, die man noch hätte behandeln müssen, wenn man noch zwei Jahre länger Zeit gehabt hätte. Aber dann wäre das Buch im Jahr 2027 erschienen. Und dann wäre also jedenfalls mir auch nicht damit gedient.
Und Sie haben es ja gerade erwähnt, auch nicht gescheut, ja, vielleicht auch manche verehrte Autoren oder vielleicht aus Ihrer Sicht zu Unrecht ganz hochgestellte Autoren da von diesen Sockeln ein bisschen runterzubringen. Fontane hatten Sie ja gerade schon erwähnt, bei dem Sie eben analysieren, dass sich vor allen Dingen die Figuren bei Fontane immer unterhalten wie Fontane. Dass es ihm also nicht gelingt, den Figuren einen eigenen Ton zu geben. Also letztendlich reden wir dann schon auch von diesen klaren Dingen, die man ja auch immer teilweise in Schreibseminaren hört. Also was ist der eigene Ton der sprechenden Figur? Und ja, jetzt wissen wir sogar, also dank Ihrem Buch, dass selbst Fontane es nicht gelungen ist. Also da hatten Sie jetzt auch keine Scheu.
Überhaupt nicht. Das Buch war insofern, weil Sie vorhin fragten, an wen habe ich oder welche Leserschaft schwebte mir vor Augen, gar keine. Ich habe genau das geschrieben, was ich denke. Ich wollte einfach mal sagen, so. Und ja, es kommt dann halt bei mir. Also es kommen einige Nobelpreisträger nicht vor bei mir. Aber ich meine, ich bekenne es und sage es ganz offen am Anfang. Es ist eine ganz streng subjektive und keineswegs um irgendeine Art von Kanonbildung bemühte Galerie, die ich da mache, sondern das sind eben meine Lieblingsbücher zum Großteil. Und dass ich dann weniger begeistert bin von Hölderlins Hyperion, als es 99,4% der Germanisten sind, ja, damit lebe ich gerne.
Indem Sie attestieren, dass er in gewissen Teilen leblos sei und als Reiseführer abgeschriebene Griechenlandbilder, wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
Das ist nicht völlig falsch zusammengefasst.
Und man muss wahrscheinlich das auch aushalten, weil ich glaube, dann blinde Verehrung würde ja dann auch den Blick für solche Details dem ja entgegenstehen.
Ja, aber in der großen Mehrzahl sind alle meine kleinen Porträts und Auslassungen doch von Bewunderung geprägt. Also das ist das Hauptmoment für alles. Große Bewunderung für Stilisten, Stilistinnen.
Wobei ich ja nicht genau nachgezählt oder nicht genau geschaut habe. Es geht natürlich bis hin zu Clemens Setz, also oder Boto Strauß, lebende Autorin in dem Fall. Die meisten davon würde ich aber wohl sagen, sind verstorben. Na klar, es ist auch Goethe und Mann dabei. Macht es das einfacher, auch über Leute zu urteilen, wenn man weiß, ja, da die können sich nicht mehr direkt wehren und es stört auch nicht mehr groß, wenn ich das vielleicht mache.
Das mag so sein, aber es in meinen persönlichen Leseinteressen war es halt nun mal so, dass die Gegenwartsliteratur nicht die allererste Rolle gespielt hatte. Wobei man vielleicht auch erwähnen könnte, es gibt, das nirgends erwähnt wird, witzigerweise, es gibt auch ein Kapitel von 5 Großkapiteln, wo ich mich ausschließlich mit zeitgenössischer Lyrik beschäftige. Das sind nun alles lebende Autorinnen und Autoren. Das sind vielleicht nur 40 Seiten, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber da geht es wirklich nur um die Gegenwart. Da kommt also nicht Hölderlin vor und nicht Mörike, sondern da kommt natürlich Durst Grünwein vor und wer sonst und Monika Rink und solche Poetinnen und Poeten, da bin ich ganz im Jetzt. Was die Romanprosa betrifft, da ist mir halt nun mal Doderer und Thomas Mann und ist mir Josef Roth oder Werfel etwas näher als Böll oder Grass. Dazu stehe ich auch.
Wobei ich auch immer eine gewisse Distanz auch zu Thomas Mann und einen kritischen Blick auf Thomas Mann bei Ihnen so rauslese.
Das ist witzig, dass Sie das so rauslesen, weil alle anderen lesen das Gegenteil heraus. Aber seitdem ich 20 bin, lese ich ihn, liebe und verehre ihn, aber sehe dann eben auch, wo der Meister dann manchmal zu viel des Guten macht oder so. Also es ist eine kritische Liebe.
Wie hoch ist auch die Abnutzung von Texten oder der zeitliche Kontext von Texten wichtig? Weil ein Bekannter von mir sagt, Thomas Mann wird immer schwieriger zu lesen, weil es auch immer schwieriger ist, seine Ironie von damals so zu verstehen für heutige Leser.
Ja, das ist ein ganz ausgesprochen guter Punkt. Also wenn man Lotte in Weimar wieder liest, dann denkt man, das hat doch sehr viel Patina angesetzt oder sowas. Aber was ewig frisch bleibt, erstaunlicherweise, das sind die Tagebücher von Thomas Mann, die nun überhaupt gar keinen Kunstanspruch haben. Die ja auch 25 Jahre, dann strich er es durch, 20 Jahre nach seinem Tod erst also publiziert werden durften. Er nahm an, dass seine Frau nicht so lange leben würde. Sie hat es dann leider noch erlebt. Aber diese Tagebücher, wenn man die wieder aufschlägt, da liest man sich sofort fest, obwohl es nur die Notate des Tages sind, wie das Genre es andeutet. Ansonsten ja, manche Texte altern schlechter, manche besser. Also den Dr. Faustus, den viele für sein Hauptwerk halten, den lese ich unter großen Schwierigkeiten. Das ächzt unter einer Überkonstruktion, einer symbolischen. Aber dann gibt es wieder Erzählungen von ihm. Ja, bitteschön, das macht halt dann doch mal einer nach.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Autoren zu sprechen kommen, also auf Schreiben, die sagen, okay, was macht also guten Stil aus und wie schaffe ich das jetzt, guten Stil zu finden? Sie haben im ersten Teil, ja, Sie nennen es die Instrumente zeigen, also da sind solche Sachen drin, wie natürlich der Satzbau muss oder kann Sachen sein, die Verwendung der Verben, Adjektive, über die ja immer wieder gelästert wird, schreiben Sie, dass das Adjektiv der Spazierstock unter den Wörtern ist, also nett, aber man braucht ihn nicht. Es geht um Rhythmus, es geht um Bilder oder verbrauchte Bilder oder Figuren, die an einem Goethe-Beispiel haben Sie es sehr schön gezeigt, die sich eben nur unterhalten, damit der Leser Informationen bekommt, als wären sie selbst schon dement und müssen sich das nochmal erzählen. Fand ich eine sehr schöne Passage. Also Sie machen zunächst mal ganz klar, es sind diese handwerklichen oder diese Elemente, die dann zusammenkommen. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte meinen Stil verbessern, ich möchte weiter schreiben, es gibt Schreibschulen, man kann es mittlerweile studieren. Aber was würden Sie denn da empfehlen an die Schreibenden? Wie kann man seinen Stil finden? Wer kann einem das auch irgendwann mal beglaubigen, dass man seinen Stil gefunden hat?
Also beglaubigen weiß ich nicht, ob ich das kann. Und wenn jemand Romane schreiben will und dort an eine Schule geht, um das dort zu erlernen, da könnte ich ihm auch nicht helfen. Ich kann es selbst nicht richtig gut wahrscheinlich. Was aber den Stil überhaupt betrifft, würde ich sagen, achtet, also die wichtigste Regel ist, achtet auf das Abgegriffene und vermeidet es. Versucht neu zu denken, neu zu sehen. Nehmt nicht immer die nächstliegende Metapher. Versucht man auf den lateinischen Begriff, der in jeder Zeitung 20 Mal steht, zu verzichten. Versucht es einmal im Leben ohne Diskurs. Versucht es einmal im Leben ohne Narrativ. Oder versucht es auch ohne das ist total spannend, was das mit mir macht.
Wem würden Sie sagen, es muss dann kritische Leserin oder kritische Leser sein, weil jemand muss ja das ja auch, gerade dieses, das ist total spannend oder das hat mich wahnsinnig berührt, ist ja so ein Kriterium, das man, ich sag mal, auf gewissen Plattformen immer häufiger findet, was einen guten Text ausmachen soll, nach Meinung dieser Rezensenten. Mich hat das wahnsinnig berührt. Also wen findet man außerhalb dessen? Braucht man da den Profi? Braucht man da einen, der viel gelesen hat? Oder sollte man selber viel lesen?
Selber viel lesen schadet nie. Und dieses empfindlicher werden gegen das Klischee und gegen das Abgenutzte, das impliziert ein empfindlicher werden gegen unklar Gedachtes auch. Ich weiß nicht, wie man das jemandem beibringen oder antrainieren kann, aber ich habe von vielen Leserinnen und Lesern meines Buches gehört, dass sie sagten, ja, also wir denken jetzt über dieses oder jenes vielleicht noch ein Sekündchen länger nach, als wir es davor getan hätten. Also diesen Satz erfinde ich jetzt viel so nie, aber in diesem Sinne war es. Es ist einfach eine Erhöhung der Sensibilität gegen Sprachsünden, kleine, lässliche Sünden und gegen das Abgenutzte, Abgegriffene, bei dem sich keiner mehr was Richtiges denkt.
Wobei ich kann das bestätigen, auch wenn Sie sagen, der Satz sei erfunden, aber auch ich habe ähnlich den Satz so gehört, dass Leute nach der Lektüre des Buches eben gesagt haben, ja, ich überlege mir jetzt tatsächlich bei jedem Satz, den ich schreibe, zweimal, was da alles falsch sein könnte. Wobei das führt uns vielleicht, da können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, nochmal auf den Titel, Die Schlange im Wolfspelz, der, so habe ich es ja auch dem Buch entnommen, also mir war klar, dass natürlich dieses, ja, da haben wir auch ein abgegriffenes, das Schaf im Wolf, den Wolf im Schafspelz normalerweise. Also es ist diese doppelte Verdrehung und ich habe jetzt eben gelernt aus dem Buch, dass das wohl auf einen Text oder einen Roman von Eva Menasse zurückgeht. War das diejenige, von der Sie vorhin gesagt haben, Sie haben einen Impuls bekommen? So erschien es mir ja im Buch, dass Menasse dieser Impuls zu dem Buch
kam. Das ist richtig. Das Ganze war eine Kapitelüberschrift. Also das Buch trug lange einen ganz anderen, sehr schlichten Arbeitstitel, nämlich eine Frage des Stils. Dann wollte man aber doch ganz allgemein etwas Farbigeres haben und dann geht man einfach seine Kapitelüberschriften durch und schaut, was springt mir da ins Auge. Und dann sprang mir diese so leicht paradoxe, weil eben bewusst schiefe, also dieses bewusst schiefe Bild ins Auge. Und das fand ich dann irgendwie sehr schön. Und man muss da gar nicht allzu viel hineingeheimnissen. Das kann man, wenn man unbedingt will. Das Verhältnis von Inhalt und Form ist dann so ein paradoxes oder vertacktes oder intrikates, wie das von dieser. Das Zitat geht zurück auf den Erstlingsroman von Eva Menasse Vienna, in dem eine halbdemente Großmutter sich beschwert über ihre Pflegerin und dann eben sagt, das ist eine Schlange im Wolfspelz. So. Also das ist ein Zitat, was mein kleines Kapitel über bewusst schiefe Metaphern einleitet. In diesem Kapitel kommt dann auch die Frau Stör vor aus dem Zauberberg, die ja immer alles verwechselt. Und es kommt vor Canetti, der auch solche schiefen Metaphern bewusst einsetzt. Also es ist eigentlich ein Unterkapitel aus dem Roman, der mir aber irgendwie einleuchtete für das ganze Buch.
Ich habe gerade aktuell, ich weiß nicht, ob Sie es angeschaut haben, Daniel Kehlmann hat die erste Stuttgarter Zukunftsrede gehalten.
Nein, habe ich leider verpasst.
Die noch im Web abrufbar ist, also insofern auch über literaturcafé.de zugänglich. Und und heute früh gab es ein Werkstattgespräch auch noch an der Uni. Also er ist tatsächlich nach Stuttgart gekommen, wenngleich das Ganze auch nicht vor Publikum stattfinden konnte. Und da fiel auch wieder Ihr Name, interessanterweise heute Morgen. Denn es ging da ja auch um die Frage künstliche Intelligenz und Algorithmen und die Frage der Erkennbarkeit. Also wie weit können Maschinen auch Stil gewisse Autorinnen und Autoren nachbilden oder erkennen?
Mhm. Interessant.
Wobei Daniel Kehlmann auch sagte, er hat seinerzeit, die FAZ hatte so ein Programm, wo auch seine Texte eingefüttert wurden, um dann zu analysieren. Man konnte dann eigene Texte einstellen, man schreibt wie
Thomas. Das hatte ich auch, ja.
Genau, und auch da musste er sagen, er hat seine eigenen Texte eingefüttert und er wurde nicht immer als Daniel Kehlmann erkannt. Aber deswegen steht Ihr Text oder Ihr Buch dann sehr nah auch an diesem Thema, was lässt sich dann kopieren und was lässt sich parodieren. Sie haben erwähnt als einen der großen, also der mir nichts sagte, den ich nicht kannte, Robert Neumann, der wohl als der große, er konnte Texte anderer parodieren, also von Brecht, Mann, Rilke, George.
Ja.
Also das war wohl ein Talent. Ist es einfach zu kopieren?
Also Robert Neumann ist fast mehr als ein Talent, er war ein Genie. Er hat selbst frühe Romane geschrieben, so ein bisschen in der im Stil oder in der Nachfolge von Thomas Mann, hat aber dann gemerkt, dass es ihm dazu irgendwie nicht ganz reicht. Aber er hatte eine wirklich geniale Eigenschaft. Er hat sofort erkannt, wo sitzt der Manierismus, und er hat sozusagen die Hand auf das Buch gelegt und nach einer Seite konnte er diesen Stil perfekt imitieren. Er hat es gemacht mit einer durchaus bösartigen Absicht. Er wollte gewissermaßen sich in das Innere dieses Werkes hereinkriechen und es dann explodieren lassen. Und es ist ihm zum Teil derart gut gelungen, dass man dann fast Schwierigkeiten hat, den Originalautor zu lesen. Also wenn der Neumann Heinrich Mann parodiert, fällt es danach schwer, ernsthaft noch manche Sachen aus dem Frühwerk von Heinrich Mann zu lesen. Er ist durch diese Sammlung mit fremden Federn, wie man sagt, über Nacht berühmt geworden und hat es dann sein Leben lang weiter betrieben. Canetti hat ihn gehasst, aus naheliegenden Gründen. Aber ja, er war in dieser Hinsicht wirklich einzigartig. Das ist eine Fähigkeit für sich. Proust hat das auch gemacht mit den Pastiche. Proust hat es aber nicht in der bösartigen Absicht gemacht, sondern Proust hat eine und dieselbe Geschichte, eine kleine Kriminalgeschichte über Diamantenfälschung, die damals in den Zeitungen stand, die hat er in 10, 12, 15 verschiedenen Stilen pastichiert, wie er es nennt. Also er hat sich den Stil von Flaubert oder von Michelet oder von den Brüdern Goncourt angeeignet und hat dann dieselbe Geschichte immer wieder erzählt. Aber bei ihm hatte es den Effekt, wie er selber schreibt, des Purgierenden. Er wollte sich frei machen von den Einflüssen, denen er selbst ausgesetzt war. Und erst als er die sich alle abgearbeitet hat, konnte er zu seinem eigenen Pustenstil finden. Also er hatte eine andere Motivation, als es Neumann hatte, aber er war natürlich ohnehin der Genialste, auch was das betrifft.
Wobei das eine interessante Ambivalenz ja ist. Ich meine, eine Parodie in gewisser Weise ist ja auch, wenn man es mal positiv ausdrücken möchte, so eine Huldigung des Originals. Ja. Ich glaube, wenn das Original solche Eigenheiten hätte, könnte man es nicht parodieren. Bei Heinrich Mann sagen Sie jetzt wieder, ihn kann man dann schwer danach nur lesen. Das würde aber doch jetzt wieder gegen den Stil von Heinrich Mann sprechen.
Ja, das tut es eben. Okay. Das tut es eben, ja. Also um es einem anderen Beispiel zu sagen, das Genie Hubert Neumann wäre nie in der Lage gewesen, glaubhaft eine halbe Seite Kafka zu parodieren. Man kann die Atmosphäre imitieren, parodieren, was auch immer, aber den Duktus seiner Sätze, spätestens nach 4 Sätzen, hält es dann halt an der entscheidenden Metapher gefehlt, die es halt dann bei Kafka gibt. Weil Metaphern zum Beispiel kann man eben nicht parodieren oder pastichieren. Nur wenn sie durchsichtig sind oder absehbar. Aber die Metapher, wenn sie eben gut ist, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie nicht absehbar war, dass sie nicht auf der Hand liegt. Und das kann man eben nicht parodieren. Die muss man einfach selber finden.
Sie haben ja auch so ein kleines Quiz dann drin, oder zwei, wo man...
Zwei, ein leichtes, ein verdammt schweres.
Genau, wo dann man dann gefragt wird, von wem stammt wohl dieser Text, nachdem man aber von Ihnen zunächst einmal auch da durchgeführt wurde und vielleicht schon die ein oder anderen Punkte hat. Kann es auch trotzdem ein Weg sein, Sie hatten Proust dann im positiven Sinne genannt, dass manchmal ja auch das Kopieren oder Parodieren von Stil oder das Annehmen ja auch dazu führen kann, dass man sich irgendwann mal freischreibt?
Das ist wahrscheinlich, das kann ich ganz schlecht beantworten. Also jeder, der schreibt, hat seine Meister im Kopf und er sollte dann möglichst bald versuchen, sich von ihnen zu trennen, was das Stilistische betrifft. Aber es bleiben die großen Vorbilder und man lernt nur durchs Lesen. Das ist ganz klar. Also wenn ich heute auf den 22-jährigen schreibenden Mar zurückblicken würde, dann wüsste ich schon, was ich da erkennen würde an Einflüssen. Also das kann ich sogar sehr genau sagen. Das war zum Beispiel Hans Wollschläger, der in meinem Buch auch vorkommt. Aber man macht sich dann irgendwann vielleicht bestenfalls so bis in die späten 20er oder bis man 30 ist, macht man sich dann vielleicht frei davon und dann, ja, dieses Finden kann man nicht näher beschreiben. Das entwickelt sich dann einfach so natürlich.
Also in dem Sinne kann man tatsächlich auch allen Leserinnen und Lesern ihr Buch wirklich an die Hand legen und an die Hand geben, weil man dort eben viele Impulse bekommt und auch viel, viel erläutert bekommt an Dingen. Sie haben gesagt, Sie haben 4 Jahre dran gearbeitet. Es gibt ein Personenregister, es gibt auch noch einen großen Anhang. Wie viele Leute haben denn sozusagen mit Ihnen dann auch jetzt im Verlag und so an diesem Buch gearbeitet, dass es tatsächlich jetzt diese Form hat und diese Übersichtlichkeit, wie es jetzt geworden ist?
Also der wichtigste Passus in meinem Buch ist der Dank, und dort sind die alle namentlich aufgeführt. Die könnte ich jetzt vortragen, aber also es, der Verlag hat ein bisschen unterstützt dabei, und ich hatte Lektoren, die das Ganze so begleitet haben über die Jahre hinweg, und ich bekam sehr, sehr viele Anregungen von allen Freunden und Bekannten und den jeweiligen Spezialisten auf den jeweiligen Gebieten, weil ich das natürlich nicht sein kann. Die sind aber eben alle in diesem langen Dank aufgeführt, und ohne die wäre das Buch auch nicht möglich gewesen.
Bekommen Sie viele Rückmeldungen? Ich meine, jetzt ist es ja leider so, dass Sie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch nicht groß, im Oktober ist es erschienen, aber Sie konnten, denke ich, jetzt auch nicht irgendwie auf eine Art von Lesetour oder groß auf Vorträge gehen. Ich habe es gab ein paar mediale Auftritte.
Wir hatten, wenn ich das kurz sagen darf, wir hatten einen einzigen, wir hatten also die Buchpremiere geplant, in der mich auch der gerade erwähnte Daniel Kehlmann hätte moderieren sollen, und 2 Tage vor dieser Premiere, wo schon alle Einladungen verschickt waren und so weiter, die hätte in Berlin stattfinden sollen, hatte ich Fieber und wurde positiv getestet, und dann ist, und seitdem ist auch nicht mehr viel passiert in dieser Hinsicht. Aber um auf Ihre Frage davor jetzt schon zu antworten, ja, es erreicht mich erstaunlich viele Rückmeldungen. Also das habe ich noch nie erlebt in meinen 30 Jahren des Autorentums. Also es ist fast nicht übertrieben, wenn ich sage, dass ich fast täglich schreibt mir jemand aus der Schweiz, aus Österreich, oft übrigens mit sehr scharfsinnigen kleinen Korrekturen. Dieses Buch hat zum Glück inzwischen mehrere Auflagen erlebt. Ich glaube, wir stehen in der 7. und jede ist ein bisschen fehlerfreier als die davor, weil mir viele, also es geht nicht nur um Tippfehler, auch die gibt es natürlich, nein, aber auch kleine Satzfehler, semantische Fehler, einfach nachweisbar objektive Fehler. Und das, also ich habe eine sehr aufmerksame Leserschaft und freue mich sehr darüber, antworte auch jedem und jeder Autorin, die mir dazu schreibt, oder einfach nur Leserbriefverfasserin, die dann vom Verlag weitergeleitet wird an mich. Ich bin also auch dieser Leserschaft sehr, sehr dankbar.
Also auf diesem Wege erreichen Sie dann doch viele, viele Rückmeldungen. Sind das Leute, also haben Sie das Gefühl, das sind Leute, die denen teilweise auch eher schreiben oder eher als Lesende unterwegs sind?
Es sind ich will jetzt kein Boasting machen, also es sind die Leute aus der Zunft dabei, aber es sind eben auch die sozusagen Common Readers, wie es bei Virginia Woolf heißt, auch dabei, die das Buch gerne gelesen haben, die sich freuen und die jetzt dazu irgendwas sagen wollen, und vor allem, die sich auch als angeregt fühlen, die von mir empfohlenen Bücher neu zu lesen. Also mein Buch ist, was das betrifft, ein Superspreader. Also es gibt jetzt Autoren, die werden jetzt gelesen, die waren halt vor 2 Jahren noch nicht so. Und wenn es nur 50 oder wenn es nur 100 Leser sind, die jetzt mal wieder zu Lernet Polenia greifen, aber die sind es dann eben doch.
Also man entdeckt teilweise, muss ich sagen, also ich würde behaupten, ich habe wahrscheinlich nur einen kleinen Teil tatsächlich in der Bibliothek stehen, aber man entdeckt Dinge auch wieder. Also das freut einen dann auch als Leser. Also beispielsweise Eckart Henscheid, Maria Schnee, ist für mich auch so ein Roman, den ich vor längerer Zeit gelesen habe, aber der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und das dann zu entdecken, dass sie auch den wieder ausgegraben haben, und das ist natürlich etwas, was dann auch freut, wenn man teilweise eigene Texte hat. Aber das Schöne ist, das machen Sie auch recht gut, dass es aber umgekehrt nicht unbedingt notwendig ist, die Texte zu kennen. Also
Nein, genau.
Das muss man auch sagen. Und das ist auch sehr wichtig, ich glaube, all denen, die jetzt zuhören und sagen, ja Gott, aber ich habe...
Nein, das ist absolut nicht notwendig, dass man die kennt, sondern ich bei den Autoren, die ich behandle, wähle ich auch jeweils nur einen Text aus in der Regel. Also es gibt Ausnahmen davon, aber und auf den konzentriere ich mich und über den sage ich dann alles Wesentliche, was man wissen und was man verstehen muss. Also es ist nur so, dass es eben anregt. Also ich habe jetzt schon gehört von Andreas Isenschmidt in Amerika, könnte er mich verklagen wegen der Folgekosten meines Buches, weil er sich jetzt so viele Bücher nachbestellen muss, die er eben auch noch nicht kannte, obwohl er eigentlich alles kennt. Es regt an zu weiter Lektüren und insofern ist es so eine Art Schneeballsystem. Also es geht dann weiter, im positiven Sinn meine ich.
Also im besten Sinne, so können wir gerne hier auch schließen, dass tatsächlich das, was man mitnimmt aus diesem Buch und wie ein Buch eigentlich sein sollte, man erfährt sehr viel über die Texte anderen, vielleicht über das eigene Schreiben. Und man bekommt eben sehr viel Anregungen, Texte zu lesen, wieder zu lesen, endlich mal zu lesen, die man vielleicht in der eigenen Bibliothek hat oder sich dann beschaffen muss. Also bei mir gerade Anna Segers. Ja. Das Siebte Kreuz habe ich nie gelesen, viel von gehört. Natürlich im letzten Jahr durch den 100. Geburtstag.
Ich hatte es auch nie gelesen. Ah. Das ist erst vor 2 Jahren zu mir gekommen.
Also auch das sozusagen wohltuend in gewisser Weise, und das merkt man eben an, dass da nicht ein Autor von oben herab dozierend spricht und auseinander nimmt, sondern dass wir ja mit Ihnen, mit Michael Mahr durch diese Texte wandern. Deswegen, wer es noch nicht kennt, bei Rowohlt erschienen Michael Mahr, Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur, ein ja sehr umfangreiches Buch, das man aber doch mit Vergnügen lesen kann und das man auch, das kann man vielleicht auch noch festhalten, ja nicht am Stück lesen muss, sondern man kann sich auch immer wieder Passagen oder Autorinnen und Autoren da rauspicken und rausnehmen. Also auch das ist
so ist es.
Das halte ich fest und danke ich jetzt nochmal sehr herzlich Ihnen, Michael Mahr, dass Sie hier ein bisschen Auskunft gegeben haben. Und wie gesagt, wer wirklich noch mehr Einblicke haben möchte, und das können wir in dieser guten halben oder 40 Minuten, die wir jetzt unterhalten haben, so nicht geben. Aber deswegen gibt's ja Ihr Buch und deswegen der Hinweis, da reinzuschauen. Also vielen, vielen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur von Michael Mahr, ist im Rowohlt Verlag erschienen. Ich freue mich über Rückmeldungen und Kommentare, Mail an redaktion@literaturcafe.de. Außerdem wie immer der Hinweis, abonnieren Sie diesen Podcast, folgen Sie diesem Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts, Deezer oder mit dem Podcatcher Ihrer Wahl. Dann bekommen Sie automatisch die nächste Folge. Die nächste Folge des Literaturcafé.de Podcasts wird es recht bald geben. Das ist ein Gespräch dann mit Fabian Neidhardt über seinen neuen Roman Immer noch wach. Das werden wir live im Internet streamen und das wird dann auch hier zu hören sein. Also, bis dahin verabschiede ich mich. Mein Name ist Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de. Alle Infos auch auf Literaturcafé.de zu diesem Podcast. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.